Ja, ist denn schon wieder Montag? Es ist schon wieder Montag, der 23. Februar. Wir starten eine neue Woche und ihr habt euch für Radio Frei und für Unterdessen dieses Magazin entschieden. Mein Name ist Reinhard und wie immer schaue ich erstmal, wie wird eigentlich das Wetter? Das interessiert uns ja alle, die meisten wissen es vielleicht, aber ich sage jetzt schon mal für die erste Wochenhälfte Bescheid. Also die Tageshöchstwerte, das klingt eigentlich erstmal ganz angenehm. Heute am Montag sind es 10 Grad, am morgigen Dienstag 11 Grad in Erfurt und am Mittwoch dann sage und schreibe 14 Grad. Und dann soll es auch wieder noch sonniger werden. Also klingt ja alles ganz gut, also man kann sich schon wieder so ein bisschen dünner anziehen. Ansonsten geht es die nächsten 2 Stunden um ganz verschiedene Dinge. Es geht natürlich auch um Politik und die Themen der Woche, gleich im Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Außerdem reden wir über Fußball, über Hallenfußball, ganz speziellen Hallenfußball, Futsal genannt. Und zwar von einer Mannschaft, die mit vielen Menschen besetzt ist, die Migrationshintergrund haben. Hier in Erfurt heißen sie Blumstadt United und die haben gestern gewonnen gegen Dresden 4:3 und stehen jetzt nun im Finale gegen Eintracht Südring Berlin. Darüber werden wir berichten. Ich war nämlich auch da in der Riedsporthalle in Erfurt. Außerdem ist die Berlinale nochmal Thema. Die goldenen Bären sind vergeben worden, beziehungsweise ein goldener Bär, der ging an den deutschen Film Gelbe Briefe. Der wird auch sehr bald gezeigt werden im Erfurter Kinoclub. Und außerdem gab es 7 silberne Bären. Ein Bär ist an die Schauspielerin Sandra Hüller gegangen. Wir blicken da nochmal ein bisschen zurück, hören auch nochmal rein in die Preisverleihung und werden dann aber ausführlicher im Filmmagazin in ein paar Tagen erst sprechen. Trotzdem ist heute das im Kurzabriss auch nochmal Thema in diesem Unterdessen-Magazin. Der Regisseur von Gelbe Briefe heißt übrigens Ilkay Çatak und vor ein paar Jahren war er hier in Erfurt zu Gast, weil er einen Kinder- und Jugendfilm gedreht hat. Es war einmal Indianerland und damals konnte ich ihn sprechen und in dieses Interview hören wir auch nochmal rein. Außerdem geht es um Sascha Lange. Wer jetzt überlegt, Sascha Lange, so heißen ja viele, in dem Fall ein Historiker und Depeche-Mode-Experte, der ist morgen Abend zu Gast im Club Franz Mehlhose in der Erfurter Löberstraße und er redet da sehr ausführlich über Depeche-Mode, das Phänomen Depeche-Mode, die Fankultur und auch persönliche Erlebnisse. Er ist nämlich seit 42 Jahren Fan, seit 1984, damals war er noch Jugendlicher und er ist einer der wenigen, die auch das einzige ostdeutsche Konzert in der DDR von Depeche-Mode 1988 erlebt haben. Auch da hören wir mal schon mal einen kleinen Ausschnitt aus einer früheren Lesung, um mal so einen Eindruck zu bekommen, was da morgen auch passieren könnte. Damit nochmal hallo und herzlich willkommen.
Broken hearted.
so good to me. Und es ist schön, dass jeder Montag für mich zumindest genauso beginnt und für die meisten Hörer und Hörerinnen, nämlich in einem Gespräch mit Sergei Lochthofen. Und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie.
Es hat sich einiges angesammelt wieder an Nachrichten die vergangene Woche und natürlich ist diesmal auch der US-Präsident Donald Trump mit dabei. Und was ganz interessant ist, und das können wir mal so einschätzen, dass offenkundig dann doch die Verfassung der USA und die Institutionen noch ganz gut funktionieren, denn der oberste Gerichtshof in den USA, der Supreme Court, hat jetzt eine Sache gekippt und nochmal entschieden, dass Donald Trump als US-Präsident nicht über Zölle entscheiden kann, sondern das eben Sache des Gesetzes ist. Ist es ein gutes Signal, dass das so funktioniert?
Ja, sicher. Damit haben wir eigentlich gar nicht mehr rechnen können, weil in diesem Gericht sitzen ja eine ganze Reihe Herrschaften, die von Donald Trumps Gnaden dort sitzen. Die rechte Konterrevolution hat ja diese Situation lange vorbereitet. Das ging schon bei Obama los, dass der übliche Konsens bei der Besetzung von obersten Richtern auch gekündigt worden ist und die Republikaner alles blockierten. Das ging dann in der ersten Phase Donald Trump genauso weiter und später auch. Das heißt also, er hatte schon das Gefühl, glaube ich, dass er, wenn es dann drauf ankommt, die Herrschaften bei Fuß sitzen. Aber es hat nicht funktioniert. Das zeigt, dass Amerika Widerstand leistet und im Augenblick ist er auch ziemlich verwirrt, der Mann. Der wettert rum, der beschimpft die Gerichte, was eigentlich ein No-Go ist in einer Demokratie, weil diese Institution halt wichtig ist für das Funktionieren einer Gesellschaft. Und wir haben eigentlich auch schon nicht so ohne weiteres damit rechnen können. Und jetzt versucht er mit, ja, sag ich mal, Improvisation doch noch seine Zölle zu retten. Es geht ja darum, dass er vielleicht 175 Milliarden Dollar zurückzahlen muss, auch an uns. Das wäre ja interessant. Aber es geht sozusagen seine ganze Rechnung nicht auf. Er wollte ja gerne den Amerikanern aus diesem Geld ein paar Wohltaten zukommen lassen. Das funktioniert nicht. Und jetzt hat er erstmal 10% rein ins Gespräch gebracht. Dann haben seine Leute höchstwahrscheinlich durchgerechnet und gesagt, 10% reichen nicht, jetzt machen wir 15. Aber das Ganze ist begrenzt auf nur ein paar Monate. Also er ist schon in einer Situation, die bemerkenswert ist. Und offensichtlich ist er nicht sicher, dass die Republikaner, die haben ja nach wie vor im Kongress die Mehrheit, dass sie alle bei Fuß stehen. Und das wird spannend werden.
Das müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Die Außenwirkung ist auf jeden Fall so, dass der Präsident auch in den USA nicht einfach so durchregieren kann, sondern es gibt eben auch noch andere Regelungen. Es gibt eben vor allen Dingen noch den Kongress, den es da zu beachten gilt. Das ist einmal ein Signal.
Sie als wir wissen nicht, wie der Kongress entscheidet. Er wird natürlich jetzt erstmal daran gehen, die alle zu bearbeiten. Und die haben auch alle Angst, wenn es zu Stichwahlen kommt, vor allem diejenigen, die im Herbst um ihren Platz bangen müssen, wenn da Trump sich gegen sie ausspricht. Das ist schon ein großes Druckmittel an dieser Stelle. Und wir wissen auch nicht, was der Trump noch so macht. Er ist ja ein Showman. Das heißt, er hat jetzt erstmal eine richtige reinbekommen in die Magengrube und jetzt versucht er davon abzulenken. Es kann sein, dass er im Iran loslegt und viele Menschen deswegen sterben müssen, weil er meint, auf diese Art und Weise ablenken zu können, dass er diese Niederlage erfahren hat.
Das klingt immer alles so, als sei das aus einem Spielfilm, den gibt's auch wirklich, Wreck the Dog. Da geht's genau darum, dass dann der Präsident ablenkt, indem er ein Land angreift. Aber inzwischen wissen wir ja, dass sowas auch Realität werden kann. Ich frage Sie jetzt mal als Zeitungsmacher, es gab ja den CDU-Parteitag in Stuttgart. Würden Sie das auf die Titelseite setzen? Lohnt es darüber zu sprechen? Weil es ist ja eigentlich nicht viel Überraschendes dort passiert. Oder haben Sie da irgendwas entdeckt, wo Sie sagen, spannend, Angela Merkel war immerhin da?
Naja, zumindest Angela Merkel war da. Die hat jetzt aufgepasst, dass nicht so sehr über sie geredet wird, was man ja gerne in Abwesenheit von Menschen ja gerne macht. Und das hat auch Merz immer ausgiebig gemacht. Ja, man muss ja jemanden verantwortlich machen für die Stagnation und für das nicht schnelle Vorankommen. Aber dadurch, dass sie da war, ist das ausgefallen. Der Söder hat eine ordentliche Show abgezogen. Ich habe ja schon immer gesagt, er ist der bessere Showman. Allein seine Äußerung zu Frau Weidel, der großen Patriotin, die in der Schweiz lebt und dort sozusagen ihren Lebensmittelpunkt hat und hier die großen Reden schwingt, das war schon nicht uninteressant. Aber konkret ist im Augenblick, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres etwas fassbar. Es ist eben doch ganz schön schwer, so unabhängig von den sehr schlechten äußeren Bedingungen in einem Land sozusagen die Wirtschaft, die Konjunktur anzukurbeln. Und ich glaube, da machen sich viele Illusionen und Herr Merz merkt langsam auch, er hat zwar viele Sprüche gemacht, aber das Ganze geht nicht so einfach und nicht so schnell. Ich glaube, das war auch mit dem Grund, warum Angela Merkel zu diesem Parteitag gekommen ist. Sie wollte sehen, wie der sich quält.
Es ist eh verwunderlich gewesen, dass sie überhaupt da war. Und ich habe das Gefühl, dass viele sie überhaupt interessiert haben, wie wird da Merkel wahrgenommen. Sie ist ja auch mit einem einmütigen Applaus bedacht worden und so weiter und so weiter. Und das ist vielleicht das, was hängen geblieben ist. Und wir müssen, Sie haben ja auch viele Parteitage journalistisch begleitet. Parteitage sind ja selten so, dass Weichenstellungen wirklich gemacht werden. Das passiert dann, sehe ich, an anderer Stelle. Das können wir festhalten.
Na, ich habe das mal erlebt in Mannheim. Da war ja der Scharping
bei der SPD damals,
bei der SPD der führende Kopf, und dann sprang eine Frau Nahles auf und forderte Lafontaine doch sozusagen nach der Macht zu greifen, und er hat es dann gemacht. Also das kann man schon immer mal erleben, dass da so etwas passiert. In so einer Routinesituation ist es eher selten der Fall, und ich warne auch davor zu glauben, dass irgendeiner nur den kleinen Schalter rumheben muss und dann funktioniert und flutscht die Wirtschaft. Im Übrigen, gleich eine gute Nachricht, der Osten ist ja deutlich besser durch die Krise bis jetzt gekommen als der Westen, und Thüringen besondererweise besser. Das mag der eine oder andere im Portemonnaie nicht so ohne weiteres merken, aber unsere Wirtschaft hat nicht die gleiche schlechte Phase hinter sich wie die in Süddeutschland oder die in Westdeutschland. Wir sind etwas besser durchgekommen, wir haben auch nicht so einen Abfall gehabt, wir haben sogar Wachstum gehabt. Das heißt also, wir sollten uns auch nicht nur die Dinge schlechter reden, als es üblich, als es stattfindet, obwohl es in Deutschland üblich ist, dass man die Dinge immer schlechter redet.
Ist sehr gut, dass wir jetzt nicht am Ende, sondern mittendrin schon mal die gute Nachricht mit eingestreut haben.
Wir haben ja noch mehr. Ich meine, schauen Sie mal, aus Thüringen, Sandra Hüller hat den Silbernen Bären gewonnen. Das sollte man auch nicht einfach so hinnehmen. Also wir haben hier eine große Schauspielerin aus unserem Umfeld heraus, die in Hollywood reüssiert, die international reüssiert. Das ist nicht selbstverständlich.
Ich kann den Film auch nur empfehlen. Ich habe ihn während der Berlinale sehen können, weil wir von Radio Frei haben auch sehr viel über die Berlinale berichtet. Das ist auch Thema dieser Sendung. Ich komme mal wieder zurück zum Espresso-Plausch, denn ich wollte über ein Thema reden, was Sie, glaube ich, auch sehr interessiert, nämlich künstlich generierte Bilder. In der Zeit, als Sie in den 90er und Nullerjahren Chefredakteur war, ja, da gab es natürlich auch schon Bilder, die man nachmachen konnte. Inzwischen ist es aber so perfekt nachgemacht, dass es immer schwieriger wird, das zu unterscheiden. Und im ZDF ist jüngst passiert, dass im Heute-Journal ein Bericht über die Einwanderungsbehörde ICE kam und dann Bilder, KI-generierte Bilder auftauchten, ohne dass die gekennzeichnet waren. Die zuständige Korrespondentin ist jetzt bereits aus New York abgezogen worden und das ZDF steht etwas blamiert da. Jetzt könnte man aber der Fairness halber sagen, das ist die Herausforderung unserer Zeit, genau hinzuschauen. Das gilt ja immer als Journalist, aber wie haben Sie diesen Fall beobachtet?
Da haben Sie vollkommen recht, das wird uns noch öfter passieren, weil die Möglichkeiten immer perfekter werden. Natürlich müssen auch diejenigen, die das abwehren, viel stärker hinschauen. Und ich finde es ja fast lustig, dass vor allem eine ganze Reihe Zeitungen das sehr kritisch anmerken, dass das ZDF in diese missliche Situation gekommen ist. Man muss das auch richtig, sag mal, hart anfassen, weil das kann nicht der Standard des Öffentlich-Rechtlichen sein. Also da geht es schon um Qualitätsjournalismus, und das war kein Qualitätsjournalismus. Aber ich habe das auch beim Presserat selbst erlebt. Da gab es eine Diskussion darüber, wie muss künstliche Intelligenz in der Zeitung gekennzeichnet werden. Wir hatten einen Fall, über den habe ich ja schon mal in dieser Runde berichtet. Ein Verlag, es war ein Burda Verlag, hat ein Rezeptheft rausgegeben, am Kiosk verkauft, alles mit KI generiert, auch die Bilder. Bei den Bildern haben sie sich alle empört, aber beim Text nicht. Das hat mich sehr gestört. Ich habe auch lange dagegen geredet. Ich bin der Meinung, auch im Text muss hinten am Ende korrekterweise mitgeteilt werden, dass der Text mit Hilfe von KI, ob nun vollständig oder nur zum Teil, erstellt worden ist. Die haben geschlampt, und das darf nicht passieren, auch im Eifer nicht passieren, auch wenn es einer guten Sache dient.
Also in dem Fall wirklich noch mehr aufpassen. Ich merke übrigens auch persönlich, weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass immer mehr, wenn irgendwo Beiträge, Bewegtbilder auftauchen, es wird was behauptet, dass ich noch auch, so auch im Privaten misstrauischer geworden bin. Wenn ich
da irgendwo, haben Sie vollkommen recht. Ich habe jetzt einen einfachen Fall aus der Familie. Wir haben uns unterhalten, wann im nächsten Jahr Winterferien sind in Thüringen. Da gibt es eine klare Festlegung des zuständigen Bildungsministeriums hier. Ich glaube, der 30. Januar oder so ist das. Und jemand hat auch die KI gefragt, und die KI hat ein anderes Datum genannt. Mhm. Das heißt also, du kannst da ganz schön sozusagen reinfallen, weil sie natürlich keinerlei sozusagen Scham und Gefühl hat dafür, was ist richtig, was ist nicht richtig. Die nimmt nur das, was am meisten geklickt worden ist, höchstwahrscheinlich, und bastelt dir daraus eine Nachricht. Also das heißt, wir müssen aufpassen.
Die AfD ist nach wie vor im Umfragehoch und lange Zeit galt, egal was aufgedeckt wurde an Skandalen, es kann der Partei nichts anhaben. Das könnte sich jetzt vielleicht ändern, denn der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Und da gibt es auch AfD-Politiker und Politikerinnen, die das in der Tat auch kritisch sehen. Wie bewerten Sie das, Herr Lochthofen? Könnte das wirklich was sein, wo was in Bewegung kommt?
Ich finde es sehr interessant, dass diejenigen, die angeblich das kritisch sehen, selbst davon betroffen sind, also wie der Landesverband der AfD in Thüringen. Da ist in der Spitze das Ganze passiert, obwohl man behauptet hat, man sei clean. Also da muss man genau hinschauen, diesen Beteuerungen nichts glauben. Ich bin trotzdem skeptisch. Viele Menschen wählen eine extremistische Partei, weil sie im Kern auch Extremisten sind. Das heißt, es geht ja schon los, dass da eine Opfergeschichte daraus fabriziert wird. Das sei alles nur von den Medien aufgebaut. Das sei ja nichts Besonderes. Und das seien doch gute Leute, die man da unbedingt, natürlich nicht direkt in seinem eigenen Büro, aber im Büro des Nachbarabgeordneten untergebracht hat. Also all die üblichen Dinge, die wir kennen auch an dieser Stelle. Aber in dieser massiven Art hat das natürlich sehr stark das Image, wir sind etwas anders als vielleicht andere Parteien, die schon länger auf dem Markt sind. Das ist natürlich Unsinn, hat auch was damit zu tun, dass in der AfD Menschen Karriere machen können, die sonst normalerweise nirgendwo angenommen würden. Das heißt, das ist eine Möglichkeit von der Seite her, in diese Dinge einzusteigen. Oft Leute mit sehr unterschiedlichen, merkwürdigen Biografien, was dann aber auch letztlich dazu führt, dass dann ein Gauland, also ein Vorsitzender der Partei seiner Zeit, sagt, das ist ein gieriger Haufen. Das heißt, also da passieren schon noch solche Dinge. Aber so massiv und mit System wie dieses Mal ist für zumindest die Konkurrenz und für uns etwas sehr Besonderes. Ich bin aber skeptisch, ob die Wähler, die unbedingt radikal wählen wollen, dass sich davon abschrecken lassen. Ich glaube eher nicht.
Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, was ist wirklich justiziabel? Also angenommen, wir beide wären jetzt in der gleichen Partei und ich würde Ihre Ehefrau einstellen als Mitarbeiterin und Sie meinen Vater, dann ist das sozusagen gesetzlich erlaubt.
Das ist richtig, aber in der Politik ist das nicht allein sozusagen der Maßstab. Da ist aber die Frage, wenn etwas ein Geschmäckle hat, das kann sehr schnell zur Rufschädigung führen. Das heißt, Politiker sind auch aufgefordert, das ist wie Fahrer. Der kann auch nicht alles machen, was vielleicht andere Leute machen können. Da gibt es dann doch tatsächlich auch andere Maßstäbe an dieser Stelle. Und wenn man sich als besonders anders und besser geriert und dann in diesen Sumpf fällt, dann ist der Applaus sicher und man muss sehen, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Ich würde mich freuen, wenn das durchschlägt auf die Partei, aber ich bin mir nicht sicher, dass in Sachsen-Anhalt das die Wahl entscheiden wird.
Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und am Ende des Gesprächs werden wir jetzt nochmal ganz sportlich. Es geht jetzt nicht um Fußball, sondern Sie haben vorgeschlagen, über Olympia zu reden. Die Olympischen Winterspiele, die sind gestern zu Ende gegangen und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht groß mitbekommen, weil ich war in meiner Berlinale-Blase, hatte dafür berichtet und habe das wirklich nur am Rande verfolgt. Ich habe aber mitbekommen, die deutschen Medaillenspiegel sind auf jeden Fall nicht unter die ersten drei gekommen, wie sie sich vorgenommen haben.
Nein, das haben sie nicht geschafft, auch verdienterweise. Ich glaube, der Aufwand, den man hier in Deutschland betreibt, bis auf Rodeln, wo man ja 4 Stützpunkte hat, im Gegensatz zu allen anderen, wo auch dann die Medaillen gekommen sind, der Aufwand ist zu gering. Das heißt, wir müssen uns nicht wundern, wenn das passiert. Ich glaube, da wird die Wirkung auch des Sports außerhalb von einer alten Schwarz-Weiß-Geschichte aus der Zeit des Kalten Krieges unterschätzt. Ich glaube, da muss man richtig Geld in die Hand nehmen. Da müssen Schwimmbäder nicht nur instand gehalten werden, sondern auch neue gebaut werden. Es müssen Trainer angestellt werden, wenn man da mithalten will. Ansonsten hat man keine Chance. Wir sehen das ja bei Biathlon, wo früher mal Deutschland eine Großmacht gewesen ist und diesmal auf den 4. Plätzen gelandet ist. Insgesamt hatte ich das Gefühl, zumindest aus der Reaktion, die ich so mitkriege, haben die Menschen mehr geschaut, weil natürlich der Umstand, dass es hier in Europa stattgefunden hat, also einfach zeitlich günstiger lag als vielleicht in Peking oder vielleicht manchmal in Amerika. Also man konnte vieles live parallel verfolgen. Man konnte sozusagen auf dem Fernseher das eine laufen lassen, man konnte auf dem Pad was anderes laufen lassen. Also auch technisch hat sich das ja verändert. Finde ich sehr gut. Man konnte auch ja vieles nachholen und sich anschauen. Also ich würde sagen, es lohnt sich damit zu beschäftigen und der Aufwand war durchaus interessant. Am Ende, sage ich mal, bleibt höchstwahrscheinlich die Späße und der Sarkasmus in Bezug auf die deutsche Ausrüstung, also den Auftritt in diesen Capes mit Fischermützen auf dem Kopf.
Okay.
Das Beste, was ich gehört habe, es hat jemand den Vergleich gemacht, dass die Amerikaner Ralph Lauren die Ausstattung überlassen haben, die Italiener Armani, und wir haben das Haferkerkeling seinem liebsten Horst Schlemmer überlassen, ja. So sah das aus. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, sind sie doch besser gewesen in vielen Hinsicht. Also ich fand es sehr gut, dass zum Beispiel die erste Goldmedaille an Thüringer geholt hat.
Also ich werde in 4 Jahren wieder einschalten, wenn die nächsten Olympischen Winterspiele sind. Da gucke ich vielleicht auch mal rein, dann ist dann die Zeit. Schön, dass Sie zumindest geschaut haben. Und ich glaube auch viele andere, wie Sie gesagt haben, das Interesse ist ja nach wie vor hoch. Herr Lochthofen, kommen Sie jetzt gut durch die Woche? Ich hoffe, es bleibt alles entspannt. Das Wetter sieht ja erstmal wieder ganz gut aus. Und nächste Woche werden wir uns auch wieder sprechen an dieser Stelle. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung.
Ich freue mich. Tschüss.
Tschüss. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Too young, and what of my heart?
Gestern Abend wurde Fußball gespielt in der Riedsporthalle, und zwar besonderer Fußball, nämlich in der Futsal-Verbandsliga. Futsal, das meint eine spezielle Art von Hallenfußball. Das ist alles ein bisschen kleiner, also da stehen nur 5 Menschen pro Mannschaft auf dem Platz, 4 Feldspieler und ein Torwart. Und auch die Halbzeiten sind jeweils kürzer, nicht wie gewohnt 45 Minuten, sondern nur jeweils 2x20 Minuten. Trotzdem kann sich das auch durch Unterbrechungen schon ein bisschen hinziehen. Und gestern hat Blumenstadt United gespielt. Die waren die Gastgeber und die haben gegen Borussia Dresden gespielt und am Ende 4-3 gewonnen. Das war alles ziemlich knapp. Nun stehen sie im Finale dieser Liga und es geht um die nordostdeutsche Meisterschaft. Und jetzt müssen sie ran. 3 Spiele, vielleicht auch nur 2 Spiele, sie müssen 2 gewinnen von 3 Spielen gegen Eintracht Südring Berlin. Doch der Reihe nach. Ich war nämlich gestern da. Ich hatte nicht so viel Ahnung. Ich musste wieder auch ein bisschen so reinfuchsen. Na, Gott sei Dank habe ich auch ein paar Menschen getroffen, die mir einiges erklären konnten. Deswegen sind Sie heute hier?
Ich will nur mit.
Sind Sie Fan?
Nee, auch nicht. Aber ich wollte es mir mal angucken.
Ja, das ist ja schon eine gute Begründung. Wie kommt es denn, dass Sie überhaupt neugierig gewesen sind und sagen, ich will es mir mal angucken?
Weil ich selber Fußball spiele.
Für welchen Verein?
Borntal Erfurt.
Und wie kommt es, dass Sie gesagt haben, Sie wollen auch mal andere Mannschaften sehen, ob die besser spielen oder auf was achten Sie jetzt heute?
Auf nichts Bestimmtes.
Also einfach nur ein bisschen Ablenkung haben.
Genau so.
Sie können mich mal auch ein bisschen briefen. Hallo, erstmal Radio Frei aus Erfurt. Hallo, mir steht wer gegenüber?
Timo von Blumenstadt United aus dem Vorstand, auch Spieler mit, aber heute leider nicht einsatzfähig.
Heute ist Halbfinale, Sie müssen uns mal aufklären, unseren Hörern, wenn jetzt heute gewonnen wird, wie geht es dann weiter?
Wenn heute gewonnen wird, geht es dann im Finale um die nordostdeutsche Futsalmeisterschaft. Der Gegner steht schon fest, das wäre Eintracht Südring Berlin. Und das Finale wird im Best-of-Three-Modus gespielt. Das heißt, es gibt im schlechtesten Fall 3 Spiele. Man muss halt 2 Spiele gewinnen. Also wenn wir das erste Spiel gewinnen und die Gegner das zweite Spiel, gibt es ein drittes Entscheidungsspiel. Da spielt es auch keine Rolle, wie das Torverhältnis im ersten und zweiten Spiel war.
Also heute kann man einen wichtigen Schritt Richtung Finale machen. Ja. Ich nehme das mir erstmal noch mit. Vielleicht ganz kurz, wie haben Sie den bisherigen Saisonverlauf, wie bewerten Sie den?
Also die Hauptrunde haben wir ja als Tabellenerster abgeschlossen, also durchaus positiv. Und jetzt ist hier das Rückspiel gegen Borussia Dresden. Das Hinspiel ging 2-2 aus. Das war natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Sind auch aktuell personell ein bisschen, wir müssen einige Ausfälle verkraften. Und deswegen wird das heute ein spannendes Spiel. Wenn dieses Spiel gewonnen wird, dann würde ich sagen, es ist ein positiver Saisonverlauf. Wenn das heute verloren geht, ist es schon eine Enttäuschung, muss ich sagen.
Was ist Ihr Tipp? Ich meine, Sie hoffen natürlich auf einen Sieg, aber was ist Ihr Tipp?
Mein Tipp ist, dass wir heute 5-3 gewinnen.
Das muss man aber fragen. Ist das in der Liga so, dass solche Ergebnisse zustande kommen? Weil man weiß ja, in der Bundesliga ganz klassisch hat man ja auch mal ein 5-3, aber das ist ja oft eher ein 1-1 oder so.
Ja, also wir haben in der Hauptrunde gegen Borussia Dresden das Hinspiel, glaube ich, 6-3 gewonnen und das Rückspiel 11-2. Also es sind immer auch wilde Ergebnisse mit dabei. Das hängt in unserer Liga auch immer davon ab, wie jeweils die Mannschaften besetzt sind. Weil man kann hier nicht davon ausgehen, dass beispielsweise Borussia Dresden bei jedem Spiel mit dem gleichen Kader antritt.
Also immer ein bisschen auch eine Wundertüte. Man kann wahrscheinlich sich auch nicht so vorbereiten wie jetzt in der klassischen Bundesliga, dass man jetzt irgendwie Videos anschauen kann, oder ist das möglich?
Das ist dahingehend möglich, dass wir jetzt beispielsweise hier das Hinspiel gefilmt haben in Dresden vor 2 Wochen und da im Nachhinein eine Videoanalyse gemacht haben und so schon auch Fehler entdeckt haben, die wir im besten Fall heute nicht machen.
Entschuldigung, ganz kurz, Radio Frei. Darf man Sie nur mal kurz fragen, wie Sie die erste Halbzeit erlebt haben? Frühes Tor 1-0 und dann?
War es nicht mehr so intensiv. Ich bin das erste Mal beim Futsal heute, also es war jetzt nicht so intensiv, wie ich es mir vorgestellt habe. So spielintensiv, viele Torchancen und sowas. Also hätte ich gedacht, dass da mehr los ist.
Wenn Sie sagen das erste Mal, wie sind Sie denn überhaupt hierher gekommen? Wie haben Sie davon gehört?
Na, ich bin Trainer von einer normalen Fußballmannschaft und 2 unserer Spieler spielen hier mit bei Blumenstadt United. Deswegen haben wir gedacht, wenn wir heute Zeit hatten, gucken wir mal her.
Was heißt intensiver, überlege ich gerade?
Dadurch, dass ich ja die Spieler manchmal bei uns auch im Hallentraining sehe und die halt viel technisch aversiert spielen auch, dachte ich, das ist ja mehr ein bisschen Tiki-Taka-mäßig, aber es ist kein schlechtes Spiel. Also es sind schon einige Chancen dabei gewesen, wo man sagt, war jetzt nicht schlecht, wie gerade eben die letzte Aktion da, war schon, ja.
Letzte Frage ist aber schon knapp, ne? Also Dresden ist irgendwie schon ein bisschen am Drücker auch.
Naja, ich sag mal so, ich finde es relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Die Chancen, überwiegend Chancen waren jetzt klar bei Dresden, aber vorher fand ich es jetzt nicht schlecht von den Blumenstädtern, muss ich sagen.
Aus Erfurt. Sie haben gerade gesagt, sehr unterhaltsam. Es war auch spannend am Ende, oder?
Ja, war sehr spannend, danke.
Bis zum Schluss mitgefiebert.
Bis zum Schluss mitgefiebert, danke.
Wie haben Sie das Spiel empfunden?
Das hätte ja zum Schluss fast nochmal geklappert hier, ne? Glück gehabt.
4:3 ist am Ende ausgegangen und jetzt schauen wir mal. Sind Sie bei den nächsten Spielen auch mit dabei? Es gibt ja noch 3 Endspiele quasi.
Mit Sicherheit, ja.
Glückwunsch erstmal zum Sieg.
Danke, danke.
Wie haben Sie selber kurz zu Ende das Spiel erlebt?
Ja, es war ein verrücktes Spiel. Also es war auf jeden Fall sehr viel Kampf dabei. Aber ja, es war super Stimmung in der Halle.
Es war Stimmung in der Halle. Es war bis zum Schluss eng. Ne? Also es waren die letzten 6 Sekunden galt es noch zu überstehen. Und dann, jetzt stand es am Ende der 4:3.
Ja, das ganze Spiel war wahnsinnig eng. Also Respekt auch an Dresden auf jeden Fall. Also ja, aber es hat super Spaß gemacht in der Halle.
Letzte Frage für die Hörer, die nicht so drinstecken. Jetzt habt ihr 3 Spiele gegen wen? Ihr steht jetzt im Finale.
Genau, gegen Eintracht Südring aus Berlin spielen wir jetzt das Finale. Genau, und da gibt es 3 Spiele. Beziehungsweise.
Es sind jetzt auch noch 2, ihr müsst 2-mal gewinnen, wenn es gut läuft, im besten Falle.
Genau, genau.
Hier der 2. Torwart von Blumenstadt United. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie du das Spiel erlebt hast, weil du hast wahrscheinlich bei deinem Kollegen auch mitgefiebert.
Unglaublich spannend. Also erste Halbzeit sind nicht so gut reingekommen, zweite aber sehr viel besser. Und erste Halbzeit rettet uns Stefan, also der erste Torwart, ein paar Mal und danach ein bisschen zu viel hinreißen lassen bei ein paar Aktionen und dann leider die 2-10 Meter kassiert. Deswegen unnötig spannend geworden. Aber zweite Halbzeit war ein gutes Spiel von uns.
Und bis zum Schluss, also die letzten 6 Sekunden, hast du wahrscheinlich dann auch runtergezählt.
In der allerletzten Aktion ist mir noch das Herz stehen geblieben. Aber ja, da habe ich gut runtergezählt. Es konnte gar nicht schnell genug runter vorbeigehen. Aber Dresden hat super gekämpft und ja.
Dann genießt jetzt mal den Erfolg und viel Glück jetzt bei den noch ausstehenden Finalspielen.
Das wird schwierig genug und da werden wir unser Bestes geben, um nochmal die Relegation zu schaffen.
Jonas Blum, einer der Trainer vom Blumenstadt United.
Ja, also ich bin immer noch völlig unter Adrenalin, weil das war ja mega knapp heute.
Ja.
Also großen Respekt an Dresden, dass die mit so wenig Personal so lange dagegen gehalten haben. Wir haben es an der einen oder anderen Stelle aber leider auch ein bisschen unnötig spannend gemacht. Naja, aber jetzt bin ich erstmal happy, dass wir weitergekommen sind. Das ist ja dieser neue Modus, dass wir jetzt hier quasi uns im Halbfinale jetzt für die Finalspiele qualifiziert haben. Und ja, deswegen jetzt erstmal freuen. Und dann in der nächsten Trainingswoche Mund erwischen und gucken, was nicht so optimal geklappt hat und daran noch arbeiten für die Finalspiele.
Ja, ich nehme noch was. Lass ich auch was da, dann spende ich es. Was?
Kann ich das auch so nehmen?
Nein, alles. Denn schon. Wo habt ihr hier eure?
Ja,
kannst du mal hier 2 Euro oder einfach nochmal.
In the future, we'll do fine. Take your time, I'll give you mine. In several years, we'll have it good. We'll bring our kids to bed in our house in the wood. For the upcoming days, we'll write our plans. Down to any detail in our hands. Down to any detail in our hands. The time is winding down, it's always been expired. The time's never right for nothing, but we are well prepared. The time is winding down, it's always been expired. The time charms never right for nothing. We are well prepared. Someday on a rocker with a cup of tea, where the gulls call you're at the Baltic Sea. Someday we'll write there a happy song. How we ask today where we belong. Someday we'll sing this melody with a waving hand that's still scary. And in the future we'll do fine. Take your time, I'll give you mine. The time is winding down, it's always been expired. The time is never right for nothing, but we are well prepared. The time is winding down, it's always been expired. The time is never right for nothing, but we are well prepared.
Verschiedene Lesungen und Diskussionen diese Woche, und auf eine möchte ich hinweisen, denn diesen Freitag liest Lisa Pöttinger aus ihrem Buch Klimakollaps und soziale Kämpfe. Und ich zitiere aus dem Text der Veranstaltung: Die Klimakrise ist nicht nur eine Umweltkatastrophe, sie ist ein Gerechtigkeitsproblem. Frauen, indigene Gemeinschaften und Menschen im globalen Süden tragen die Hauptlast, während große Konzerne von einem ausbeuterischen System profitieren. Dabei gibt es enorme Klassenunterschiede, was CO2-Emissionen, aber auch die Möglichkeit, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Das Ganze wird diskutiert und eben auch gelesen, jetzt in der offenen Arbeit. Wie gesagt, das Buch heißt Klimakollaps und soziale Kämpfe. Lisa Pöntinger ist zu Gast. Am Freitag geht es los um 19.30 Uhr in der offenen Arbeit in der Allerheiligenstraße 9. Musik von einer Erfurter Band, Marbert Rosel, war das Groja. Auch sehr, sehr coole, vor allen Dingen zeitlose Musik. Ich habe mal geschaut, was wir diese Woche alles machen können. Für die Jüngeren sei gesagt, in der Engelsburg gibt es etwas, weil Engelsburg ist ja ein Studierendenclub und ich als 49-Jähriger gehe da eher selten hin. Aber diesen Mittwoch, also übermorgen schon, gibt es eine Karaoke-Party. Queens Kings of Karaoke. Mir ist klar, dass jetzt die eine Hälfte, die zuhört, sagt, Karaoke, geh mir weg damit, ich mag's gar nicht. Und die andere Hälfte sagt vielleicht, ach, Karaoke finde ich eigentlich ganz witzig. Also wer da interessiert ist, der kann jetzt am Mittwoch in die Engelsburg gehen. Der Eintritt ist frei, um 20 Uhr geht's los. Und die Engelsburg, ich sag's hier jetzt halber nochmal, befindet sich in Erfurt in der Allerheiligenstraße 20, direkt wirklich in der Innenstadt. Ansonsten schon mal ein bisschen weiter vorausgeschaut. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Konzert von Clouseau auf dem Domplatz. Und weil ich ab und zu immer mal ganz gern Clouseau spiele, gibt es jetzt schon mal heute einen Song von Clouseau.
Rückt schon der nächste nach, der uns noch mehr verspricht. Keiner hebt die
Fast zwei Wochen lang haben wir berichtet über die Berlinale, die internationalen Filmfestspiele Berlin, die zum 76. Mal in Berlin stattgefunden haben. Wir von Radio Frei waren vor Ort. Ihr habt das täglich sich mitbekommen. Patrick hat alle 22 Wettbewerbsfilme gesehen, aber rund 300 Filme sind ja da insgesamt gelaufen, also es war einiges los. Und am Ende, jetzt am Samstag, wurden die Preise verteilt. Es gibt sehr, sehr viele Preise, die wichtigsten sind nochmal die für den Wettbewerb. Da gibt es einen goldenen Bären und sieben silbernen Bären. Und den goldenen Bären, den hat Ilkay Çatak, der Regisseur, für seinen Film Gelbe Briefe bekommen und das Team. Und diesen Film kann man auch sehr bald sehen. Erzählt wird von einem Künstler-Ehepaar, was in Ankara lebt und was plötzlich merkt, der Staat richtet sich gegen dieses Ehepaar, weil sie sich eben nicht systemkonform verhalten. Der Film spielt in einer nahen Zukunft und warnt davor, was passiert, wenn der Staat faschistoide Züge annimmt. Und zumindest visuell ist das sehr gekonnt umgesetzt. Die Berlinale ist gleich nochmal Thema. Ich habe nochmal ein paar Ausschnitte mitgebracht von der Preisverleihung. Vorher gibt es aber nochmal Musik.
Aus, Hase, die Sonne geht unter, wieder auf, Hase, auf, Hase.